Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Mein Name ist Julia Biedendorf und ich bin eine von 7 Pflegeberaterinnen des Märkischen Kreises. In diesem Podcast möchten wir Sie mitnehmen und Ihnen einen Einblick in unseren Alltag geben. So möchten wir die Pflegeberatung für Sie hörbar machen. Wir sind natürlich auch auf vielen Wegen persönlich für Sie erreichbar. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des Märkischen Kreises. Den Podcast finden Sie zusätzlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen mit regelmäßig neuen Folgen.
Guten Tag, liebe Zuhörenden, zum Podcast der Pflegeberatung des Märkischen Kreises. Wir haben Ihnen heute mal einen Fall mitgebracht, wo ich Ihnen kurz mal vorstellen möchte, worum es geht. Ein Anruf über unser Pflegeinformationstelefon. Ein Ehepaar, was zu Hause lebt in einem Einfamilienhaus mit einem großen Grundstück und bisher waren sie völlig selbstständig. Es gibt eine Tochter und 2 Enkelkinder und es gibt tatsächlich auch gesundheitliche Einschränkungen bei dem Ehepaar. Jetzt ist sozusagen das große Dramatische passiert. Der Ehemann hat einen Schlaganfall erlitten und auf einmal brach die Welt von heute auf morgen zusammen und Pflegebedürftigkeit ist eingetreten, weil dieses Ehepaar im Einzugsgebiet meiner Kollegin Julia Biedendorf liegen, habe ich Frau Biedendorf in den Hausbesuch gebeten, dass sie sich mit dem Ehepaar mal trifft. Und Julia, magst du uns vielleicht erzählen, was da genau passiert ist?
Also wie du sagtest, die Frau hat sich bei uns gemeldet und im Hausbesuch war ich allerdings mit der Frau und der Tochter. Der Mann war da noch, ich glaube, in einer Reha-Klinik oder einer Kurzzeitpflege unterwegs. Auf jeden Fall ging es halt darum, was passiert im Anschluss, wenn ihr Ehemann wieder nach Hause kommt. Und dann hat sie erstmal erzählt, was war überhaupt passiert. Eigentlich war es ein ganz normaler Morgen wie immer. Eigentlich sind die beiden auch noch ziemlich gut alleine zurechtgekommen. Die Tochter oder beziehungsweise der Schwiegersohn haben so ein bisschen im großen Garten geholfen, aber ansonsten waren die eigentlich noch ziemlich selbstständig. Auf jeden Fall saßen die beiden beim Frühstück und dann erzählte sie, plötzlich wurde das irgendwie komisch, die Situation. Er wollte seiner Frau was erzählen, aber sie konnte ihn nicht verstehen und er konnte nicht verstehen, dass sie ihn nicht verstehen kann. Und dann war die Sprache so verwaschen und dann hat sie gesagt, komm, setz dich doch erstmal hier in den Wohnzimmertisch, wir gucken mal. Ja, so weiter. Und dann hat sie ihm auf einmal ins Gesicht geguckt und dann hing sein Mundwinkel runter. Und dann hat sie Panik bekommen und hat genau das Richtige gemacht, was man in dieser Situation machen kann und hat den Notruf gerufen. Die sind dann natürlich zeitig gekommen und haben dann im Krankenhaus festgestellt, dass er einen Schlaganfall hatte, was auch diesen hängenden Mundwinkel erklärt hat und zudem, ein bisschen Zeit vergangen war, wurde auch deutlich, naja, den linken Arm kann er nicht mehr so gut bewegen und auch beim Laufen hat er jetzt Probleme. Das heißt, er hatte eine sogenannte Parese auf den Seiten, das heißt eine Schwäche. Also er konnte weder noch richtig greifen, den Arm nur noch ein Stückchen hochheben und auftreten, war auch schwierig. Da war natürlich, was machen wir jetzt? Panik erstmal, die Kinder waren aufgelöst, die Frau war aufgelöst. Man hatte aber den Eindruck, zum Glück, er kann noch alles verstehen. Also er hat Glück gehabt, dass im Kopf, vom Gedächtnis, von der Aufnahmefähigkeit keine größeren Schäden anscheinend erstmal entstanden sind. Dann ist er ins Krankenhaus gekommen, erstmal natürlich, wurde dann diagnostiziert, gemacht und getan. Vom Krankenhaus ist er dann in eine sogenannte neurologische Reha gegangen. Sein Zustand hat sich dort deutlich verbessert. Also wie gesagt, in dem ganzen Fall kann man nur sagen, nochmal Glück gehabt, hätte auch schlimmer ausgehen können. Er war aber seiner Ehefrau noch nicht fit genug nach der neurologischen Reha, dass er wieder nach Hause kann. Wie du ja schon sagtest, die wohnen in einem großen Haus, wie das halt klassischerweise so ist. Oben ist das Schlafzimmer, im Erdgeschoss die anderen Wohnräume und es war einfach klar, er kann die Treppe nicht laufen. Was tun? Wer uns fleißig hört, weiß ja mittlerweile, dass es innerhalb des Pflegegrades, den er auch gekriegt hat, den vorläufigen Pflegegrad 2, während dem Krankenhausaufenthalt, dass es da Möglichkeiten gibt, wie man da noch unterstützen kann. Und so ist er dann halt in die Kurzzeitpflege gekommen. Und so haben wir uns halt getroffen, weil die Frau dann einfach sagte, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Da ist natürlich auch die Sorge groß, wird er in der Kurzzeitpflege wieder so fit, dass er überhaupt nach Hause gehen kann? Was mache ich da? Was ich jetzt hier sagen kann, das Ehepaar war in der sehr guten Situation, dass sie sich finanziell keine Sorgen machen mussten. Also egal, in welche Richtung das jetzt gegangen wäre, die waren gut aufgestellt.
Es ist ja tatsächlich so, Schlaganfall, die Diagnose Schlaganfall ändert quasi von heute auf morgen oder von einer Sekunde auf die andere ja tatsächlich wirklich alles. Und von daher glaube ich, ist es eben auch wirklich nochmal ganz wichtig, gerade an so einem Beispiel eben auch mal aufzuzeigen, was ist überhaupt ein Schlaganfall? Also was passiert da im Körper?
Also ein Schlaganfall heißt auch Apoplex, so heißt es in der Fachsprache. Ein Schlaganfall ist halt einfach, dass in 80% der Fälle durch ein Blutgerinnsel, wo auch immer das herkommt, ob das irgendwo in den Venen gesessen hat, ob man eine Gefäßerkrankung hatte, da gibt es viele Gründe, die dazu führen können, dass sich ein Blutgerinnsel löst und dann Blutgefäße im Gehirn verschließt. Und dieser Verschluss von diesen Gefäßen führt halt dazu, dass bestimmte Areale im Gehirn absterben. Und dadurch kommt es einfach durch diese neurologischen Ausfallerscheinungen. Das heißt, der Mundwinkel hängt runter, die Bewegung ist eingeschränkt. Je nachdem, wie großflächig das ausartet, kann es natürlich auch zu Gedächtnisstörungen kommen, zu Sprachstörungen kommen überhaupt. Also wenn man erstmal hört, Diagnose Schlaganfall, da kann alles hinterstecken. Da kann halt hinterstecken, so wie jetzt der Herr, noch glimpflich dran vorbeigeschrappt. Kann aber auch wirklich sein, dass man danach im schlimmsten Fall vielleicht zu einem Vollpflegefall wird, nicht mehr aufstehen kann, seine ganzen Körperfunktionen nicht mehr selbstständig regulieren kann. Also die Spanne, glaube ich, und das ist die große Panik, das große Ungewisse, wenn man Schlaganfall hört, da hängt einfach viel dran.
Es ist natürlich jetzt für die Dame nicht schön gewesen, also dieses Gefühl von Panik, was du ja auch beschrieben hast, aber die Konsequenz, die sie daraus gezogen hat, den Notruf zu wählen, dass eben auch rasch Hilfe da war und man relativ schnell gucken kann, das ist wahrscheinlich auch dann der richtige Weg bei einem Schlaganfall.
Bei einem Schlaganfall sagt man halt auch immer, so früh wie möglich, dass Hilfe kommt, desto besser ist es, weil halt, je nachdem wie hoch dieses Blutgerinnsel ist oder ob es mehrere Bereiche gibt oder auch immer, dieser Verschluss oder dieser Sauerstoffmangel führt halt zu Absterben der Gehirnareale und das Areal, was verstirbt, kann halt dementsprechend auch immer größer werden.
So dieser hängende Mundwinkel, das ist ja auch wahrscheinlich das, was so jedem bekannt ist. Was sind denn wohl noch so Anzeichen, die man erkennen kann?
Also am häufigsten ist es einfach so, dass die Symptome in der Regel plötzlich eintreten. Also in den seltensten Fällen ist man darauf vorbereitet. Kann immer sein, dass man vielleicht sehr aufmerksam ist, aber eigentlich passiert das plötzlich, wie hier aus der Situation heraus.
Quasi ohne Vorwarnung.
Ja, am Frühstückstisch. Es kann sein, dass der Betroffene über Sehstörung klagt. Das sind halt auch so manchmal so Symptome, die vielleicht schon eine Weile bestehen, aber man sie jetzt nicht so erkennen kann, nicht als einen Schlaganfall deuten kann. Ne?
Wahrscheinlich eben auch dann als solche nicht wahrnehmen, weil man sagt, na, vielleicht habe ich was im Auge oder
zu wenig getrunken oder ne, was auch immer mal erstmal so ist. Ganz rasch sollte man dann aber werden, wenn es zu Sprachstörungen kommt oder auch zu Sprachverständnisstörungen. Also das ist auch so klassisch, was viele Betroffene halt erzählen. Sie denken, sie erzählen ihrem Gegenüber was, aber das Gegenüber kann mich überhaupt nicht mehr verstehen. Ich selber merke das aber nicht. Das ist auch immer so ein Punkt, wenn man merkt, dass da irgendwas komisch ist, ist das schon mal ein deutliches Anzeichen, dass da was nicht in Ordnung ist. Wie jetzt hier bei dem Herrn auch Lähmungen oder Taubheitsgefühl. Er hat jetzt halt diesen Arm und den Bein halt diese Lähmung. Herabhängender Mundwinkel ist auch ganz klassisch, dass einfach eine Seite das Augenlid, je nachdem wie stark das ausgeprägt ist, kann auch sein, dass das Augenlid ein bisschen mit runterhängt. Also die ganze Seite ist schlaff. Und was auch nochmal ist, was man denjenigen fragen kann, wenn er noch wirklich fit genug ist, um das auszuüben. Also die Arme können einfach nicht mehr parallel gehoben werden.
Also wenn man fragt, hebt mal beide Arme hoch, dann...
Genau. Das sind so Anzeichen, woran man das erkennen kann. Also wenn einem das auffällt, dann ist auf jeden Fall doch Eile geboten. Und das sind auch immer so Sachen, wo ich sage, lieber zu früh reagiert und vielleicht war es auch einfach nicht, als zu spät reagiert.
Man sagt es beim Herzinfarkt ja auch, dass da so jede Sekunde eben auch zählt. Jetzt hat die Dame ja tatsächlich alles richtig gemacht und hat die 112 wahrscheinlich angerufen. Aber jetzt wissen wir ja auch, dass bis der Rettungsdienst eintritt, vergehen ja immer mal so ein paar Minuten. Was kann ich denn so eigentlich in der Zwischenzeit tun, also um demjenigen auch helfen zu können?
Das Wichtigste ist jetzt, das sage ich jetzt so ganz leicht, ist Ruhe bewahren. Also das kann ich jetzt natürlich gut sagen, wie ich hier sitze, aber versuchen, Ruhe auszustrahlen. Die Panik, die jeder hat, gar keine Frage, vielleicht ein bisschen erstmal zu versuchen, nach hinten zu schieben und im Kopf einfach meine To-Do-Liste abarbeiten, versuchen, ruhig zu bleiben. Wichtig ist immer, wenn das aus so einer Ad-Hoc-Situation halt heraus besteht, den Betroffenen sichern lagern. Das heißt, ich meine damit, wenn er zum Beispiel auf dem Stuhl sitzt und er sackt zusammen, ist er auf dem Boden besser aufgehoben als auf dem Stuhl. Das gleiche wie im Treppenhaus. Wer auf dem Boden liegt, kann sich nicht mehr wehtun, nirgendwo mehr runterfallen. Im schlimmsten Fall, wenn ich im Auto bin oder im Bus bin oder dass ich versuche, noch so bestmöglich aus dieser Situation rauszukommen, dass der Betroffene irgendwo liegt, wo er sich nicht mehr selber verletzen kann und nicht alleine lassen. Maximal so lange, um mein Handy zu holen, was mir vielleicht nicht in der Nähe liegt, aber ansonsten, dass ich immer bei der Person bleibe. Dann natürlich, wie die Dame das hier auch gemacht hat, den Notruf wählen, die 112 anrufen, die Feuerwehr, da meldet sich dann die Leitstelle. Wichtig ist, bitte immer am Telefon bleiben und nicht auflegen. Derjenige, mit dem ich spreche am Telefon, die Leitstelle beendet immer das Telefongespräch. Die sagen einem, wenn man auflegen kann.
Und ich denke, letztendlich sind das ja auch geschulte Kräfte, die mir gegebenenfalls auch Anweisungen geben kann. Nicht jeder hat gerade vorgestern irgendwie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht oder es ist schon länger her. Und ich weiß eigentlich oder ich bringe es eben auch aufgrund dieser aufregenden Situation gar nicht mehr hintereinander, ist die Leitstelle natürlich eben auch da, um mir vielleicht nochmal so ein bisschen mich durch die Situation zu führen und zu sagen, was soll ich machen?
Und man fühlt sich vielleicht auch nicht so alleine. wenn ich jemanden am Telefon habe. Ich habe halt jemanden bei mir, was ich sonst immer machen kann, demjenigen, wenn man irgendwas Enges anhat, bei Frauen zum Beispiel, ne, ein BH oder ein eng geknöpftes Hemd am Hals, dass man einfach erstmal Platz macht, dass die Person einfach Luft kriegt, aus den Klamotten befreien. Wenn jemand bewusstlos ist, dass ich ihn auf die Seite lege und gucke, dass die Atemwege immer frei sind, dass ich das im Blick habe. Wenn die Person wach ist, kann es auch schon mal helfen, wenn ich vielleicht ein Kissen in den Oberkörper tue, den Kopf vielleicht ein bisschen lagere, ein bisschen bequem hinlegen, ne? Wenn ich mir das zutraue und wenn das möglich ist, dass, wenn Menschen Zahnprothesen tragen, dass ich die vielleicht schon mal entferne. Dass die einfach, falls eine Bewusstlosigkeit eintritt, dass die einfach, die können im schlimmsten Fall halt einfach nach, ne, hinten rutschen, vielleicht sich vor die Atemwege legen. Das heißt, was ich schon mal raus habe, kann dann einfach weg. Atmung und Puls immer ein bisschen im Blick behalten. Und was immer ganz wichtig ist, bitte, bitte, bis der Rettungswagen da ist, keine Getränke, Medikamente oder irgendwas geben, nicht noch einen Snack zubereiten. Das kann alles warten, das ist erstmal nicht wichtig. Natürlich, wenn der schlimmste Fall eintritt, Herz-Kreislauf-Stillstand, natürlich mit einer Wiederbelebung starten, schnellstmöglich. Wenn ich noch einen Blick dafür habe oder irgendwie dann vielleicht gerade bei einem Schlaganfall den Zeitpunkt, wann mir die Symptome das erste Mal aufgefallen sind, entweder merken oder notieren. Ist nicht das Relevanteste, aber wenn man es irgendwie vielleicht nochmal einen Blick auf die Uhr geschafft hat, kann man das dem Notarzt mitteilen. Das ist einfach für die Zeitspanne, wann das Ereignis eingetreten ist, doch mal für die Diagnostik kann das wichtig sein.
Letztendlich macht es ja auch Sinn, mal auf die Uhr zu schauen und zu sagen, wann sind so die ersten Symptome aufgetreten, weil wenn der Rettungsdienst dann da ist und jemand ins Krankenhaus transportiert wird, dann wird man natürlich erstmal auch auf Ursachenforschung gehen und da ist wahrscheinlich dann auch der Zeitpunkt ganz wichtig, weil es gibt ja auch nur so ein gewisses Zeitfenster, bestimmte Therapien einzuleiten.
Der Schlaganfall ist halt meistens ich nenne es mal ein Symptom von irgendwas. Das heißt, irgendwas hat dieses Blutgerinnsel ausgelöst oder losgelockert, diesen kleinen Thrombus, wie man sagt, wo auch immer der vorher war. Und der hat sich halt im Gehirn festgesetzt. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Die Blutzusammensetzung, ne, ob die Gefäße erkrankt sind, ob sich vorher da irgendwas angesammelt hat. Da gibt es halt ganz viele verschiedene Gründe, die das einfach ausgelöst haben können.
Und was passiert dann mit Menschen im Krankenhaus?
Also als erstes wird natürlich erstmal ein komplettes diagnostisches Programm dann halt gefahren. Es wird geguckt, wo kommt das her und was können wir dagegen machen? Gibt es noch Möglichkeiten, um die Gefäße, die verstopft sind, kann man die vielleicht öffnen? Wo sitzt das überhaupt? Welches Areal ist getroffen? Betroffen, da geht es natürlich auch erstmal auf Ursachensuche. Und wenn man die Ursache gefunden hat, da muss natürlich dann geschaut werden, was ist passiert nach dem Schlaganfall? Also wie groß sind die Schäden, sage ich jetzt mal? Gibt es Lähmungen? Gibt es Gedächtnisstörungen? Was kann der Mensch noch? Da gilt es dann natürlich dann auch halt die Symptome zu behandeln, gerade wenn man solche Einschränkungen hat, wie der Herr jetzt, dass er eine Lähmung hat auf der linken Seite, dann geht es natürlich mit viel, viel Training halt daran, das wieder anzutrainieren, weil unser Gehirn ist auch ziemlich komplex, das kann schon ganz viele Sachen, das heißt, man kann mit viel Training auch andere Bereiche im Gehirn davon zu überzeugen, die verstorbenen Funktionen wieder zu übernehmen, aber das muss man trainieren. Manche Menschen müssen das Sprechen wieder lernen, man muss mit Physiotherapien sein, sage ich mal, seine Gesichtsmuskeln wieder trainieren, also man muss ganz von vorne nochmal anfangen, dass eigentlich die Sachen wieder quasi neu lernen muss. Ich muss meinem Körper quasi wieder auf die Spur bringen.
Unser Part ist ja dann eigentlich quasi, also in dieser Akutsituation sind wir als Pflegeberatung ja eigentlich noch gar nicht da. Für uns geht es dann ja eigentlich in der Beratung auch los. Was passiert danach? Also was ist, wenn ein Mensch aus der Reha-Klinik kommt oder was ist, wenn ein Mensch in der Kurzzeitpflege war? Wie ist das bei deinem Ehepaar ausgegangen?
Wir hatten ja jetzt erstmal nur den vorläufigen Pflegegrad 2 im Krankenhaus bekommen. Das heißt, wir haben dann die Leistungen im Rahmen des Pflegegrades 2 abrufen können. Wir haben uns jetzt hier für die ambulanten Leistungen entschieden, weil für die Frau und die Tochter war klar, auf jeden Fall nach der Kurzzeitpflege nach Hause. Und der Herr hat sich auch in der Kurzzeitpflege so weit wieder berappelt, dass er zumindest mit Unterstützung wieder ein paar Schritte gehen kann. Also die Schwäche im Arm war stärker ausgeprägt als die im Bein. Also er hat es schneller wieder hingekriegt zu laufen und zumindest auch mit Unterstützung auf die Toilette zu gehen und für nachts konnte er sich halt mit einer Urinflasche behelfen. Ne? Da haben Männer schon mal das große Glück, das ein bisschen leichter dann zu behelfen. Auf jeden Fall haben wir uns dann die Räumlichkeiten angeguckt und wie ich schon angedeutet habe, die Schlafräume waren oben, aber das Haus war nicht klein. Man konnte halt unten das Büro, was die im Erdgeschoss hatten, erstmal umbauen aus Schlafzimmer. Das heißt, da haben wir geschaut, was braucht der Herr? Das heißt, er braucht natürlich erstmal ein Pflegebett. Wir haben ein Hausnotrufsystem installiert für den Fall, wenn die Frau mal einkaufen geht oder halt nicht immer rund um die Uhr jemand da ist, dass er sich bemerkbar machen kann. kann. Wir haben erstmal einen Rollstuhl installiert. Hinterher konnte er dann runtersteigen auf den Rollator, aber erstmal, dass man ihn fahren konnte. Eine Sitzerhöhung und was wir auch mit reingenommen haben, war ein ambulanter Pflegedienst für die erste Zeit, dass die mindestens zur morgendlichen Versorgung kommen, ihn einmal die Woche geduscht haben und abends hat die Frau gesagt, das mache ich selber, das kriege ich schon hin und so. Und wie gesagt, vom Kopf her hat er halt wirklich Glück gehabt, keine Einschränkungen. Also er konnte vollumfänglich mitentscheiden, sich auch äußern. Die Lähmung im Gesicht ist schnell wieder zurückgegangen, dass man ihn auch schnell wieder gut verstehen konnte. Und er musste jetzt halt wirklich nur lernen, mit der Schwäche im Arm umzugehen. Deswegen war es am Anfang auch mit dem Rollator nicht möglich. Es ging hinterher dann, weil man muss auch sagen, ganz, ganz viel Ehrgeiz von ihm und ganz, ganz viel Training. Und auch die Frau und die Tochter waren auch dran. Also, dass er wirklich motiviert wird und trainiert hat und dass er hinterher sogar auch wieder ins Schlafzimmer ziehen konnte. Pflegebett haben sie einfach behalten, um das Aufstehen auch leichter zu machen. Aber die Treppen bis ins Badezimmer hat er mit Hilfe seiner Frau hinterher auch wieder geschafft. Also das ist ein Fall, der zum Glück ganz gut ausgegangen ist. Nochmal Glück gehabt.
Wahrscheinlich auch dank der Ehefrau, dass die so schnell eingegriffen hat und sich vielleicht auch hat nicht beirren lassen. Ne? Viele sagen ja auch, um Gottes Willen kein Krankenwagen und das wird schon wieder weggehen. Und das ist tatsächlich so ein Moment, wo man dann eben auch sagen muss, nee, da geht man auf Nummer sicher. Und für uns, finde ich, in der Beratung ist es immer schön, also trotz der Schwere der Erkrankung, aber wenn man dann eben auch so einen Verlauf begleiten kann und eine Familie unterstützen kann, um zu sehen, dass es dann doch auch so gut ausgehen kann. Da bin ich immer ganz dankbar für, dass wir einen Teil des Weges begleiten dürfen.
Es ist auch schön, dass man die Panik so ein bisschen rausnehmen kann, weil die stehen natürlich erstmal vor einem riesen Fragezeichen, was passiert da und wenn dann jemand von uns einfach reinkommt, wir betrachten die ganze Sache ja auch objektiv, wir bringen da ein bisschen Ruhe rein in die Geschichte und die Ehefrau war auch einfach sehr dankbar für ihre To-Do-Liste. Das hilft auch schon. Ich brauche einen Pflegedienst, ich brauche ein Pflegebett, ich habe da meine Liste, die ich abarbeiten kann. Das hat ihr auch schon wirklich viel geholfen, dass sie da machen kann. Was mir nochmal ganz wichtig ist, hier zu sagen, wie gesagt, das ist jetzt auch ein Paradebeispiel. Das Ehepaar war gut vorbereitet, sie hatten Vorsorgevollmachten. Das ist auch immer noch ganz wichtig. Es kann so plötzlich einfach passieren, dass vielleicht ein Mensch sich nicht mehr für sich selber sprechen kann. Und wenn man zu gesunden Zeiten, wo es einem gut geht, sich um solche Sachen schon kümmert, es ist immer leichter, wenn der Fall eintritt, dass man die schon hat. Man hofft immer, wir brauchen sie alle nicht, aber wenn sie da sind, ist man schon mal einen Schritt weiter.
Ja, dann haben wir an diesem Tag ja wirklich ein schönes Ende und auch für diesen Podcast ein schönes Ende. Und dann freue ich mich auf unsere nächste Folge.
Ich danke dir.
Tschüss.
Bis dann, ciao. Das war Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Informationen zu den Inhalten und Themen der Pflegeberatung erhalten Sie auch auf der Homepage des Märkischen Kreises unter dem Stichwort Pflegeberatung. Unser Pflegeinfotelefon erreichen Sie unter der Nummer 02352 966 4x7. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an pflegeberatung@märkischer-kreis.de. Diesen Podcast finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und können ihn dort gerne abonnieren. Bis zur nächsten Folge.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.